Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcast Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabisversorgenden Apotheken. Heute geht es um Multiple Sklerose oder kurz MS. MS ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die das Gehirn und das Rückenmark umfasst. Meist beginnt die Erkrankung im frühen Erwachsenenalter. Bei der MS sind noch viele Fragen unbeantwortet. So sind der Verlauf, das Beschwerdebild und der Therapieerfolg von Patient zu Patient so unterschiedlich, dass sich allgemeingültige Aussagen nur bedingt machen lassen. Aus diesem Grund ist MS auch als Krankheit mit den 1000 Gesichtern bekannt. Die Ursache der MS ist noch nicht geklärt. Vermutet wird ein ganzes Bündel an Ursachen. Während einzelne Faktoren alleine vermutlich nicht die Erkrankung auslösen, scheint es so zu sein, dass mehrere Bedingungen zusammentreffen müssen, um die MS zu verursachen. Aber auch dieses genaue Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren ist bislang nicht hinreichend bekannt. Das Abwehrsystem des Körpers, also unser Immunsystem, spielt dabei eine zentrale Rolle. Das Immunsystem ist ja eigentlich was Gutes. Denn es schützt uns vor Krankheitserregern, indem es diese unschädlich macht, wenn sie in den Körper eindringen. Bei der MS scheint ein Teilbereich dieses Abwehrmechanismus falsch programmiert zu sein. Das heißt, er richtet sich gegen den eigenen gesunden Körper. So kommt es zum Beispiel durch eine Fehlsteuerung innerhalb des Immunsystems zur Bildung von Abwehrelementen wie Antikörper oder Entzündungsstoffen. Die führen zu Schädigungen und Störungen am Myelin, den Nervenzellen und ihren Nervenfasern. Myelin muss man sich so vorstellen, dass es wie eine Art Isolierschicht die Nervenzelle ummantelt. Also so wie eine Isolierung beim Elektrokabel. Die brauche ich, damit der Strom ungestört fließen kann. Und genauso ist es beim Nerv. Der braucht die Myelinschicht, damit er richtig funktioniert, damit die Informationsweiterleitung von Nerv zu Nerv reibungslos verläuft. Auch eine Beteiligung genetischer Faktoren ist nicht ausgeschlossen und wird intensiv erforscht. Das heißt aber nicht, dass es eine direkte Vererbung der Erkrankung gibt. Vererbt wird eher eine Neigung, die Erkrankung möglicherweise zu bekommen, eine sogenannte Prädisposition. Als potenzielle Faktoren, die eine solche Neigung weiter verstärken können, werden zum Beispiel der Einfluss von Umweltfaktoren wie Infektionen im Kindesalter, aber auch andere Aspekte wie Vitamin D oder die Ernährung vermutet. Im Zusammenhang mit MS wird häufig von einer Autoimmunerkrankung gesprochen. Hier nun ein paar Daten und Fakten. Schätzungen zufolge leben weltweit ca. 2,8 Millionen Menschen mit MS. In Deutschland leben nach neuen Zahlen des Bundesversicherungsamtes mehr als 252.000 MS-Erkrankte. Jährlich wird bei mehr als 15.000 Menschen MS neu diagnostiziert. Frauen erkranken etwa doppelt so häufig wie Männer. Die Erkrankung wird in der Regel zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr festgestellt. Mit geringerer Häufigkeit tritt sie aber auch schon im Kindes- oder Jugendalter auf. Erstdiagnosen nach dem 60. Lebensjahr sind eher selten. Mein heutiger Gast ist MS-Patient und er therapiert mit Medizinalcannabis. Ich habe natürlich recherchiert, was er sonst noch so alles macht. Christian ist 1972 geboren, er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er erkrankte 2006 an MS, da war er gerade einmal 34. Er ist Betriebswirt, im Außendienst für das Apothekenmarketing zuständig. Er unterstützt die Hanfapotheke im Praxismarketing. Er war ehemals Rentner. Er ist Hausmann. Er betreut das Projekt www.diehanfapotheke.de. Er hat diverse Arthrosen und Gelenksproblematiken. Er ist chronischer Schmerzpatient und Cannabispatient. Aber ich bin noch nicht fertig. Er ist zertifizierter Sachverständiger für Cannabismedikation und berät und betreut Cannabispatienten. In dieser Funktion hat er auch Jörg beraten und unterstützt. Mit Jörg habe ich mich in Folge 2 unterhalten. Falls Sie das Gespräch noch nicht gehört haben, es ist sehr hörenswert und hat mich sehr berührt. Und Christian ist auch noch Gründungsmitglied des Bund Deutscher Cannabispatienten, kurz BDCAN. Über den BDCAN habe ich schon in der ersten Folge mit Daniela gesprochen. Übrigens auch eine sehr hörenswerte Folge. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Christian, magst du dich einmal selber vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Christian Arsch. Ich bin 50 Jahre alt, lebe in der Nähe des Bodensees und bin an Multiple Sklerose erkrankt, 2006. Zudem bin ich Schmerzpatient aufgrund verschiedener Gelenkproblematiken, rheumaartigen Anfällen und verschiedenen Entzündungserkrankungen an den Gelenken. Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, 2 Söhne, einer ist 15 und einer ist 19 Jahre.
Christian, wie bist du denn an diese Therapieform gekommen überhaupt? Also nicht jeder Arzt empfiehlt sowas ja sofort.
Ich muss dazu sagen, zu Beginn meiner Erkrankung 2006 habe ich einen fürchterlichen Erstschub gehabt, der mich von heute auf morgen zu einem Pflegefall machte. Mir ging es über einen langen Zeitraum, trotz verschiedenster Medikamente, medikamentöser Therapie, sowohl symptomatisch als auch basistherapeutisch, immer schlechter. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich mit meiner Krankheit auseinanderzusetzen und nach Therapieoptionen zu gucken. Wie Leute damit zurechtkommen und welche therapeutischen Formen. Und dort kam immer wieder Cannabis vor. Als Therapieoption gerade bei MS im Hinblick auf Spastik und damit verbundenen Schmerzen. Und das Thema habe ich verfolgt. Und auch mit meinem Arzt besprochen.
Da warst du ja schon sehr früh praktisch dabei, dich mit dieser Therapieform zu beschäftigen. Also noch lange bevor es überhaupt zu dieser Gesetzesänderung kam.
Ja, mir ging es einfach so, so schlecht zu dem Zeitpunkt. Und ich habe wirklich einmal quer durch das pharmazeutische Angebot mich mehr oder weniger getrieben oder treiben lassen auf der Suche nach Linderung von Symptomen und festgestellt, es funktioniert aber nicht. Mir ging es eigentlich immer wieder noch schlechter, weil zu vorhandenen Problematiken durch die Erkrankung kamen Nebenwirkungen von Medikamenten bis zu starken psychischen Beeinflussungen, dass ich einfach geguckt habe. Und ich habe einen schon damals sehr offenen Austausch mit meinem Neurologen gepflegt und ihm auch darauf angesprochen. Ich habe ein Buch gelesen gehabt zu der Zeit von einem Neurologen, Dr. Weihe, der zu der Zeit sehr stark im Bereich MS aktiv war. Und der hat ein Buch geschrieben, 360 Fragen zur MS. Und da wurde er gefragt, auch was er machen würde, wenn er an MS erkranken würde. Und damals hat er schon geschrieben, das war ja, 2007, 2008, er würde Cannabis-Präparate nehmen. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht und habe das dann mit meinem Arzt besprochen, der da sehr, sehr offen war. Ich bekam schon 2009 Dronabinol verschrieben, 2011 Sativex und dann mit dem Erlass des Cannabisgesetzes auch gleich Cannabisblüten, weil mein Arzt von Anfang an gesehen hat, dass es mir hilft.
Mensch, eine wahnsinnige Geschichte, Christian, wirklich. Also durch Eigenrecherche sozusagen, also völlig eigenverantwortlich hast du recherchiert, hast geguckt, was geht. Toll, dass du dieses Buch gefunden hast, toll, dass du dieses Zitat entdeckt hast und dann darüber auf diese Therapieform gestoßen bist. Und toll, dass du Ärzte an deiner Seite hattest. Das hat ja auch nicht jeder, die offen sind für diese Therapieform. Denn ich glaube, für viele Patienten ist es sehr schwierig, überhaupt einen Arzt zu finden, der da offen dieser Therapieform gegenübersteht. Oder wie siehst du das?
Genauso. Ich habe ein wahnsinniges Glück gehabt. Kann ich jetzt im Nachhinein noch umso mehr sagen, bin ich meinem Arzt auch total dankbar. Ich war zudem immer sehr, sehr, sehr offen, weil ich gedacht habe, der begleitet mich, das wird ein langfristiger Begleiter, weil MS ist nicht heilbar. Und ich brauche einen Verbündeten, einen fachkundigen Verbündeten und habe den in meinem Arzt eben gefunden. Und der da auch nicht stigmatisierte oder sonst irgendwas, sondern ich glaube selber davon, zumindest in meinem Fall, absolut überzeugt war und ist, dass das für mich die richtige Medikation ist. Also Mensch, Begleitmedikation, toll. Das ist ja ein Teil.
Ja, selbstverständlich, ja. Natürlich. Aber es hilft und das ist das Entscheidende dabei. Und wie war das dann damals so 2017? Konnte man ja dann erste Kostenübernahmeanträge stellen. Das heißt, wie lief das bei dir? Lief der glatt durch?
Der lief, man muss dazu sagen, dass MS aber auch eine der einzigen oder die einzige Krankheit ist, die namentlich indiziert ist oder bei Medikamenten mit Cannabinoiden, Sativex zum Beispiel. Als die Zulassung als MS-Medikament. Da sind die Ärzte vielleicht ein bisschen offener, vielleicht auch der MDK oder die Krankenkassen. Das war überhaupt kein Problem. Allerdings habe ich das auch mit meinem Arzt zusammen gemacht. Ich habe da auch meine Hausaufgaben beigetragen, denn ich habe eine natürlich durch die Jahre lange Krankenakte und ich habe dem Arzt zugearbeitet, indem ich meine ganzen Medikamente gesammelt oder aufgelistet habe. Ich habe meine ganzen anderen Therapien, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe. Das war eine Menge, genauso wie bei den Medikamenten. Das waren bestimmt 35, 40 Stück. Da hat natürlich der Arzt nicht die Zeit für. Das ist ja Aktenwälzen, hunderte von Seiten. Und da war mein Arzt mit Sicherheit auch sehr angetan und somit lief das alles prima durch.
Toll, also toll, dass du diese Vorarbeit auch geleistet hast. Das kann ja jeder, jetzt nicht unbedingt so jeder Patient, ne? Also da, das ist schon sehr besonders, dass du das alles schon so vorbereiten konntest für deinen Arzt und so gut zusammengearbeitet hast mit deinem Arzt.
Das ist bestimmt die Ausnahme, aber ich kann letztendlich jedem Patienten dazu nur raten, diesen Schritt zu gehen, einen Antrag auf Kostenübernahme zu stellen. Ein Großteil der Anträge wird abgelehnt aufgrund von Unvollständigkeit der Angaben. Dem kann man vorarbeiten. Und man möchte ja als Patient auch etwas. Und ich finde, da ist das nicht zu viel verlangt, wenn man auch sich bemüht, seine Sachen zusammenzuhalten, ja, und zusammenzubringen. Absolut. Und abgesehen davon, als Chroniker kommt man ja immer wieder in Situationen, wo man Daten braucht, sei es um Antrag für einen Behindertenausweis, für egal irgendwelche Geschichten. Da sollte man ohnehin seine Sachen beisammen haben.
Und ja, viele Patienten sind natürlich überfordert, ne, mit so einer Aufgabe. Die brauchen eine Unterstützung, die brauchen Hilfe. Und das ist natürlich schön, wenn es sowas gibt. Also es gibt ja Patientenverbände, die einen da unterstützen und an die man sich dann wenden kann, denke ich mal. Das ist auch sehr wichtig.
Mit Sicherheit gibt es da Patientenverbände. Ich animiere Patienten auch immer dazu, sich zu strukturieren. Weil, wie gesagt, bei einer Chronik, wenn man überlegt, Cannabis-Patienten, ich glaube, mit Kostenübernahmen haben ungefähr eine Chronik durchschnittlich von 12 Jahren. Da passiert natürlich viel und es sind Riesenaktenberge. Und kein Arzt hat die Zeit, sich 8 Stunden durch sowas durchzuwälzen.
Ja,
wenn man möchte, dass der Antrag Erfolg hat, dann sollte man auch das tun.
Ja, wahnsinnig. Da macht man sich natürlich gar keine Vorstellung, ne? Wenn man selber nicht betroffen ist, auch was für ein wahnsinnig langer Leidensweg so etwas bedeutet. Aber jetzt nochmal, jetzt hatten wir ja den Arzt, jetzt fehlt ja noch die Apotheke. War das schwer für dich, überhaupt eine Apotheke zu finden, die dich dann versorgt hat mit deiner Medikation, oder war die gleich um die Ecke?
Ja, das war Gott sei Dank eine Katastrophe. Ich wurde von meiner Apotheke vor Ort, hatte ich das Gefühl von Anfang an, nicht ernst genommen. In der Therapie, beziehungsweise die Ernsthaftigkeit. Ich habe echt blöde Sprüche gehört. Das hat mich dazu bewegt, aber ich komme ursprünglich, habe ich mit Apotheken gearbeitet in meinem Berufsleben, bis ich beendet wurde, dass ich beschlossen habe, jetzt gründe ich selber ein Projekt. Weil es zu dem Zeitpunkt allen Patienten oder nahezu allen Patienten so ging, die nicht eine der damals 2017, sage ich mal, 3, 4 Apotheken in Deutschland, die sich da wirklich intensiv drum gekümmert und befasst haben. Wenn man da nicht in der Nähe war, war man ziemlich verloren. Aus dem Grund habe ich unter anderem mit das Projekt die Hanfapotheken gegründet. Weil ich hier in der Provinz lebe. Es ging hier vielen, ich kannte viele Menschen, denen es ähnlich ging, die sich dann durch die Mühen des Antrages gekämpft hatten, die Kostenübernahme hatten, ihr Rezept, aber nicht an die Medikation kam.
Was ist das für ein Projekt, die Hanfapotheken?
Wir beraten, oder wir haben, ich habe ein Projekt mit der Tiergartenapotheke in Konstanz und der Realmarktapotheke in Singen mit einer Internetseite. Dort kann man sich Informationen über Cannabis als Medikamente besorgen. Man kann Informationen zum Antrag bekommen und wir unterstützen, informieren Patienten, Ärzte, jeden, der sich bei uns informiert. Wir begleiten Patienten im Prinzip von der Erstinformation.
Du sagst, das war Gott sei Dank eine Katastrophe, eine Apotheke zu finden. Ich als Apothekerin höre sowas natürlich gar nicht gerne, dass es dir so ergangen ist. Nun muss ich zur Ehrenrettung der Apotheken sagen, dass in 2017 das Gesetz für uns alle dann doch überraschend kam und keiner so richtig vorbereitet war. Nichtsdestotrotz, die Versorgung mit Medizinalcannabis und die Betreuung der Patienten ist eine spannende Sache. Und was das Schöne ist, man hat einen engen Austausch mit verschreibenden Ärztinnen und Ärzten, was sonst so vielleicht nicht der Fall ist. Also an alle Apotheken, die den Podcast hören. Es ist eine interessante pharmazeutische Tätigkeit, wo unser Wissen gefragt ist. Und es lohnt sich, Patienten wie Christian zu versorgen und sich mit den Patientinnen und Patienten auszutauschen.
Christian, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Also ich meine, du bist ja nun schon sehr, sehr lange Cannabis-Patient. Nochmal ganz kurz, wie therapierst du jetzt? Über Blütenextrakte, über Dronabinol immer noch? Was für Therapieformen nimmst du im Moment?
Ich vaporisiere Cannabisblüten. Das ist bei meiner Erkrankung im Prinzip und bei Anfallsleiden. Also ich leide unter Spastiken. Für mich die beste Form der Einnahme, weil es die Einnahme von Cannabisblüten beim Vaporisator ist der schnellste Wirkeintritt. Ich kann somit einschießenden Spastiken innerhalb von 5 bis maximal 10 Minuten, kann ich das entschärfen. Und bei Extrakten funktioniert das bei mir leider nicht, weil einfach der Wirkeintritt zu spät ist, also nach 45 bis 60 Minuten und das kann bei einem vollen Spasmus eine sehr, 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 sehr lange Zeitspanne sein.
Ja, da sieht man wieder, wie wichtig doch die Blüten sind als Therapieform, als inhalative Form. Und was man immer wieder betonen muss, ne? Dass Blüten einfach wichtig sind.
Absolut. Es gibt manche Indikationen bzw. Symptome. Da geht es darum, dass man eigentlich den Wirkeintritt so schnell wie möglich hat, weil die Situation für den Patienten unerträglich ist oder sich ins Unerträgliche steigert. Und ja, wie gesagt, wenn man das schnell entschärfen kann, und das kann man bis jetzt nur mit den Cannabisblüten, ist das natürlich eine absolut notwendige Form der Einnahme.
Ja, ja. Also das sehe ich genauso, bevor wir nicht andere Applikationsformen haben, die vielleicht genauso schnellen Wirkeintritt haben, sind wir einfach auf die Blüten angewiesen. Und das Umfeld, wie reagiert das so auf dich, wenn du da deine Cannabisblüten vaporisierst? Also hast du das Gefühl, stigmatisiert zu werden oder dass die irgendwie komisch gucken oder ja?
Ich gehe in meinem Umfeld oder auch, ich gehe da sehr offen mit um, absolut offen, weil ich finde, man muss gegen dieses Stigma anarbeiten. Und durch meine Arbeit für die Hanfapotheke bin ich natürlich auch relativ exponiert. Ich habe Zeitungsartikel, wo ich mich natürlich auch da ganz offen für ausspreche. Und ich bin ein selbstbewusster, selbstbestimmter, chronischer Erkrankter. Aber ich muss dazu sagen, ich stelle mich natürlich auch nicht auf den Marktplatz und nehme meine Medikation offen ein. Weil das mache ich mit meinen Tabletten auch nicht. Und die wenigsten Insulinpatienten spritzen sich offen in der Gesellschaft. Also es geht nicht darum, dass ich das unangenehm oder peinlich finde, aber man muss auch nicht polarisieren. Wenn es natürlich die medizinische Situation erfordert oder erfordern würde, wäre mir der Platz relativ egal. Aber in der Regel,
ja finde ich einen sehr, sehr guten Umgang, wie du damit umgehst. Und ich finde das auch schön, dass du nochmal gesagt hast, ja, also ich würde meine Tabletten jetzt nicht mitten auf den Marktplatz nehmen oder mir eine Insulinspritze setzen. Es ist nun mal ein Arzneimittel. Und klar nimmt man sein Arzneimittel, wenn es geht, wenn es jetzt nicht ein Akutfall ist. Natürlich wahrscheinlich eher zu Hause oder wenn man irgendwo Ruhe hat, als nun mitten auf einem Marktplatz, wo jeder sieht, ah, okay, der vaporisiert, setzt seine Blüten. Also toller Umgang, wie du das erklärst.
Ich muss dazu aber auch sagen, Cannabispatienten nehmen das ja nicht ohne Grund. Die haben wirklich massive Probleme gesundheitlich, sonst würden sie es nicht verschrieben. Und wenn ich das öffentlich einnehmen würde, natürlich, wenn man mit so einem Vaporisator da sitzt, irgendwo im Café oder so sitzen würde, würde man sofort in Gespräche und so weiter. Das, wenn ich vaporisiere, möchte ich danach darüber reden. Das ist, ich mag meine Krankheit und auch meine Medikamente und auch meine Therapien. Ja, muss ich mir nicht auf die Stirn schreiben.
Ja, das ist dieser geschützte Raum, ne, in dem Patienten sich bewegen sollten. Ja, ja, also kann ich total nachvollziehen. Hast du denn noch einen Rat für andere Patienten, chronisch kranke Patienten? Ist jetzt Cannabis das Wunderheilmittel, was jetzt sich jeder verschreiben sollte? Oder wie wäre dein Rat?
Also Cannabis ist natürlich kein Wunder. Cannabis hilft bei einigen Patienten, bei einigen Symptomen, bei einigen Erkrankungen. Aber Therapie, finde ich, besteht immer aus verschiedenen Säulen. Da kann Cannabis eine von sein. Ich finde, das stelle ich in meinen Patientengesprächen ganz oft fest, dass Patienten mir erzählen, wie hilflos, wie machtlos sie in ihrer Erkrankung sind und jetzt Cannabis soll es sein und dann wird wieder alles gut. Dann stelle ich fest, dass Patienten keine sich weder wirklich intensiv mit ihrem Krankheitsbild auseinandergesetzt haben und vor allen Dingen mit möglichen Therapieoptionen. Ich spreche jetzt nicht nur von Medikamenten, sondern auch Dingen, die man selber machen kann. Ernährung, Bewegung, Sport. Es gibt unglaublich viele Schmerzpatienten, die nicht regelmäßig Krankengymnastik machen. Und das gibt es egal für welchen Zustand. Und ich finde, das im Übrigen erwartet auch die Krankenkasse bei einer Genehmigung, dass diese Therapien, die es da gibt, in Anspruch genommen werden oder wurden. Und ohne das funktioniert es auch.
Ja, wie bei jeder anderen Erkrankung, der Patient muss schon mitarbeiten, sonst wird es nichts. Eigenverantwortung muss man übernehmen. Es kann keiner kommen mit einem Zauberstab und sagen, kling, jetzt Nein. ist es weg. Das geht nicht. Mitarbeit ist immer gefordert, egal bei welcher Erkrankung.
Ja, das ist wirklich bei allen, dass man auch seine Psyche bei Laune hält, seine Stimmung auch. Und ja, man ist eigenverantwortlich.
Genau, genau.
Das ist so das Selbstmanagement als Kranker. Das ja. hört sich jetzt immer so krank. Nein, aber ich finde, das ist extrem wichtig.
Nein, ich denke, da hast du völlig recht und das finde ich sehr schön, dass du das auch nochmal angesprochen hast. Christian, ich möchte jetzt aber nochmal zu einem ganz anderen Thema kommen, zu einem ganz spannenden, denn die Bundesregierung möchte ja die Legalisierung von Cannabis vorantreiben. Das ist ja in allen Medien und nicht zu übersehen oder zu überhören. Und im Herbst soll nun das erste Eckpunktepapier rauskommen. Zum Ende des Jahres sogar der erste Gesetzesentwurf eingereicht werden. Also wir sind alle sehr, sehr gespannt. Was hältst du denn als Cannabis-Patient von der Legalisierung? Und siehst du da Chancen oder eher Gefahren für Patienten? Wie siehst du das?
Also sowohl als auch. Grundsätzlich muss ich sagen, man darf eins nicht vergessen, auch trotz Legalisierung etc. Cannabis ist ein Betäubungsmittel, ein psychoaktives. Wir reden nicht von Tabak, der zwar gesundheitliche Schäden macht, aber psychisch relativ wenig, sondern gerade hochpotentes Cannabis, wie es auch auf dem Markt ist, ist psychoaktiv. Nicht jeder Mensch kann damit umgehen. Ich sehe ganz große Gefahren für die Jugendlichen. Bevor ich mich so intensiv mit der Thematik befasst habe, war ich ein wirklich Befürworter der Legalisierung. Heutzutage, je mehr ich mich damit befasse, kann ich sagen, schützt die Jugend. Wenn wir nicht einen Haufen Psychos heranzüchten möchten, müssen wir uns um einen guten Jugendschutz, eine Prävention, Aufklärung, da müssen wir ganz viel reinstecken. Ich sehe Gefahren für Patienten in dem Sinne, dass Ärzte die Ernsthaftigkeit und die Notwendigkeit einer Cannabistherapie, einer kontrollierten Cannabistherapie nicht mehr sehen, sondern sagen, kaufen Sie sich's doch. Abgesehen davon, dass sich das die meisten Chroniker gar nicht leisten können, ist es, wer kontrolliert die Shops oder die Abgabestellen. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr großes Feld ist, gerade und sehr mit Bedacht, wenn umgesetzt werden muss. Und zwar vom Samenkorn bis zum Endverbrauch. Kontrolliert, reguliert. Wenn wir nicht Verhältnisse haben wollen, wie in Holland, Coffeeshops, das organisierte Verbrechen stärker machen wollen, muss da natürlich müssen die Bezüge ganz klar sein, die Qualität der Welt. Und ich glaube, dass das sehr schwierig ist umzusetzen. Ja, vor allen Dingen in der Kürze der Zeit, wie das angedacht
ist. Es ist ja ein sehr komplexes Thema. Ne?
Das dürfen
wir nicht vergessen. Und die Gefahren, die du siehst, die sieht der VCA natürlich genauso.
Eine Legalisierung wird sich nicht aufhalten lassen, aber bitte, bitte.
Ja.
Bedachtsamkeit und Gier sollte nicht das Hauptleitmotiv sein, auch von der Regierung wegen Steuergelder, sondern wirklich eine kontrollierte, regulierte Abgabe mit Altersgrenzen, vielleicht auch mit Potenzgrenzen bei den Sorten.
Ja, wir sind gespannt. Also wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Natürlich beobachten wir das sehr genau und versuchen da auch unterstützend zu fungieren, wenn es um Rat geht, um Erfahrungswerte geht, die wir vielleicht vermitteln können. Das versuchen wir natürlich und wir hoffen absolut, dass es vielleicht in eine gute, überlegte Richtung geht und dass es keine holländischen Verhältnisse werden. Gehen wir mal davon aus, dass die Regierung sorgsam damit umgehen wird. Wir werden es sehen. Wir warten es ab, was passieren wird. Ja. Christian, vielen Dank. Ganz toll, dieses Gespräch, dass du uns diesen tiefen Einblick gewährleistet hast in dein Krankheitsbild, in dein Leben. Also finde ich ganz toll. Ich denke, dieses Gespräch hat es mal wieder gezeigt, Patienten sind keine Kiffer auf Rezept. Und dabei bleibt es. Danke nochmal dafür, für deine ganzen Statements, die du abgegeben hast, Christian, auch dein Rat an die Patienten.
Sehr gerne.
Das nächste Hanfgespräch findet dann wieder in 2 Wochen statt.
Bleiben Sie neugierig.